Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es ist die Folge, vor der viele Männer ja Angst haben. Wenn man meinen damaligen Tierarzt befragt hätte, hätte er immer gesagt, Männer haben davor einen riesen, riesen Respekt und ein riesen Problem, davor nämlich ihre Hunde oder ihre Rüden kastrieren zu lassen. Mhm. Denn da heißt es ja dann Eier ab, ne?
Ja, so kann man es sagen.
So kann man es sagen. Und das macht man so als Mann, sagt er, oder hatte mir damals gesagt, macht man das nicht so richtig gerne, wenn es um seinen besten Freund geht, also um den Hund, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dann ihm das anzutun. Und deshalb bin ich da sehr gespannt jetzt schon auf diese Folge. Hallo, guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, lieber Mike. Ja, der Thomas hat uns angeschrieben aus Rumänien. Also der lebt in Rumänien mit seinen vielen Hunden, die natürlich alles rumänische Straßenhunde sind. Da auch ein kleines Rudel. Und ja, und er hat jetzt einfach die Situation vor Ort, dass da irgendwie kein Mensch wirklich weiß, was ist Kastration, was ist Sterilisation. Und da wird entweder nichts gemacht oder alles. Oder es gibt irgendwie auch keine gute Beratung. Und so hat er uns quasi auf die Idee gebracht, mal drüber zu sprechen, weil mir das natürlich hier auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen ist, dass Leute gesagt haben, ich lasse den Hund sterilisieren. Also gerade bei Hündinnen sagen das oft die Menschen. Und dann kommen die mit einer kastrierten Hündin wieder, ne? Dass man da vielleicht dann nochmal aufklärt, was ist das eigentlich, eine Sterilisation, was ist eine Kastration und warum das eine und warum das andere. Da haben wir nämlich wirklich noch nie drüber geredet.
Ja, jetzt ist es bei Tierheimhunden und bei Tierschutzhunden ja oft so. Also ich kann sagen, dass Bilbo und Pelle beide kastriert sind. Also da hat man dem nichts dem Zufall überlassen. Da ist es dann ziemlich eindeutig. Gibt natürlich auch Hundevereine bzw. Tierschutzvereine, die das anders handeln, beziehungsweise auch gar nicht und es dir selbst überlassen. Sowieso per se ist schon mal ein Thema, das wir schon beleuchtet haben. Aber bevor wir da einsteigen, wie war der Hundemoment der Woche?
Schön ist der, oder war der, ist der Wahnsinn. Das ist irgendwie ein Matsch aus verschiedenen Momenten. Nämlich, ich hatte es aber auch bei Insta schon gezeigt, die beide Hünden, also unsere Hündinnen, die passt übrigens auch wieder ins Thema. Mika und Ronja sind jetzt quasi zwischen zwei Läufigkeiten im Anöstrus und sind jetzt hormonell so unaktiv, dass sie sich wieder komplett auf ihr Spiel einlassen können. Und hier wird nonstop gespielt den ganzen Tag. Und das ist so herrlich, weil wir hatten letzte Woche an einem Tag mal keinen Regen. Die Sonne schien, die Gartentür war auf und die haben einfach den Garten so auseinandergenommen. Und ja, und dann habe ich eigentlich wirklich abgebrochen, was ich gerade gemacht habe, mich da hingesetzt und es einfach nur beobachtet und Fotos gemacht und ach, und das einfach so genossen. Und das ist sowas, da wünschte ich ja schon, die Phase wäre länger. Das ist ja immer so, ich sag mal, jetzt 2 Monate, 2,5 Monate und dann kommt die nächste Läufigkeit oder auch mal. Doch, es kommt in etwa in 2, 2,5 Monaten die nächste Läufigkeit, dann ist es wieder vorbei. Und dann dauert das wieder echt lang, bis die sich wieder freigemacht haben, um zu spielen. Und dann vermisse ich das immer so. Und deswegen war das jetzt gerade so super schön und mein absoluter Hundemoment der Woche, als ich da in diesem kleinen Moment der Sonne in Köln, es gab wirklich nicht viel in letzter Zeit, mich auf die Terrasse gesetzt habe und die zwei beobachtet habe. Dann da hätte ich am liebsten 20 Hunde. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, boah, ist das einfach, das ist so sehenswert und schön. Wie war denn dein Hundemoment?
Doof und auch gleich schön zugleich. Es gab schon ganz, ganz lange irgendwie hier keinen Regen mehr. Und plötzlich, als alles friedlich schlief, endlich, Kind, Frau, ich auch fast, hechelte Spanier neben mir wie nichts Gutes. Und es war mir klar, zwei Möglichkeiten, entweder sie muss dringend raus oder es hat irgendwo einen Blitz, sie hat irgendwo einen Blitz gesehen. Und an Donner, ich habe sie jedenfalls nicht gehört. Und dem war wohl so. Und sie hechelte und kam nicht klar. Und das ist so eine Situation, wo du dann wirklich irgendwie denkst, so jetzt ist endlich mal Frieden in diesem Haus. Und dann hast du die nächste Aufgabe. Ich liebe ja Projekte. Und vor allen Dingen in dieser Uhrzeit. Und dann war es so, dass ich mich erst mit ihr ins Badezimmer gelegt habe, weil da fühlt sie sich eigentlich recht sicher. Und da ist sie dann aufgestanden, wollte auch nicht angefasst werden. Die war irgendwie völlig aus dem Häuschen. Und dann hat meine Frau gesagt, ich habe dir da in einem anderen Zimmer schon mal was vorbereitet. Leg dich doch mit ihr hin, damit wir irgendwie das jetzt hier irgendwie einigermaßen managen können, damit das Kind und ich schlafen können. Und sonst wird es hier wirklich vogelwild. Ja, und dann bin ich mit ihr rübergegangen in das andere Zimmer. Und dann habe ich wirklich 2 Stunden lang mit diesem hechelnden Hund verbracht. Und das ist dann so der Nervfaktor auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite tut es dir wahnsinnig leid. Und du versuchst beruhigend auf diesen Hund einzugehen. Und so, und dann merkst du langsam, aber sicher, wie deine Maßnahmen greifen, sich dieser Hund beruhigt. Und dann kommt irgendwann nach 2 Stunden dieses erleichternde Seufzen, einmal tief seufzen und schlafen. Sie kriegt dann ihre Ruhe. Und das war so schön, weil ich dachte so, okay, komm mal, also es dauert zwar eine Zeit lang, aber auch, es waren alle Hunde in diesem Raum. Ich war in diesem Raum und irgendwie hat es ihr zumindest so weit gut getan, dass sie sich dann nach einiger Zeit wieder beruhigt hatte. Aber es war schon hart. Also je älter sie wird, jetzt wird sie dieses Jahr 15, desto krasser wird das auch. Und ich habe immer so die latente Angst, dass das Herz das nicht mitmacht. Ja, deshalb war ich dann irgendwie froh, dass das geklappt hat und dass dieses Setting hier in diesem einen Raum, wo ich jetzt auch gerade sitze, dann irgendwie so war, dass sie sich dann wieder beruhigen konnte. Und es passiert Gott sei Dank nicht mehr so oft. Es muss schon sehr viel passieren, weil sie hört ja nicht mehr so richtig gut. Passiert das nicht, Gott sei Dank nicht mehr so oft. Deshalb ist das mit der leichten Taubheit schon auch für sie, glaube ich, ein Segen. Mhm. Obwohl es für uns alle Beteiligten natürlich auch wieder so ein tut mir leid Faktor ist, aber ja, so war das. Das war mein Hundemoment der Woche.
Armer Spanier, ja, das ist Stress. Das ist
richtig Stress. Oh Mensch. Dieses Stressgesicht, ich mag dieses Stressgesicht da nicht.
Ja, wenn das Lächeln bis hinter die Ohren geht, ne? Boah. Was kein Lächeln mehr ist, sondern einfach nur Stress, ne?
Was kein Lächeln mehr ist, sondern einfach nur noch purer Stress. Und du merkst einfach, dass dem Hund überhaupt nicht gut geht und du kriegst ihn da auch nicht, ist im Tunnel nicht richtig raus. Boah, das ist eine echt eine Aufgabe. Das muss man mal ganz klar so sehen.
Und schon schießt mir wieder Silvester in den Kopf.
Ja. Alle Jahre wieder ist Silvesterzeit.
Ich glaube, ich muss mal irgendwann nach Sylt an Silvester. Ein Jahr Pause von dem Wahnsinn.
Ja. Oder wie war das? Flughafen Köln-Bonn? Ich glaube, da war das so, ne?
Ja, da gut. Finde ich jetzt auch, mich dann nach 2 Stunden ins Auto vor den Flughafen setzen. Vor allem ist das für Ronja jetzt auch nicht das ultra krasse Geschenk. So, ja, ey, 2 Stunden Auto, einfach so, für nix.
Hey, lass uns mal was Verrücktes machen. Lass uns einfach mal Silvester am Köln-Bonner Flughafen feiern.
Hat die wahrscheinlich nachher Stress wegen den Fliegern. Aber ich glaube, um die Uhrzeit fliegt dann auch wahrscheinlich keiner mehr. Naja, anderes Thema. Kastration und Sterilisation, ja. Mhm. Letztendlich. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand noch dahingehend beraten wird beim Tierarzt. Also oft kommen Menschen zu mir und sagen, ich lasse die sterilisieren. Und dann bin ich immer sehr positiv überrascht und sage dann so, wow, cool, erzähl mal. Ja, ist eine ganz, ganz kleine OP nur. Die nehmen nur die Eierstöcke raus. Ah, also Kastration. Nein, nein, Sterilisation. Die nehmen ja nur die Eierstöcke raus. Ja, also Kastration. Sterilisation ist ja, das kennen wir ja auch aus der Humanmedizin, das ist halt das nicht das Durchtrennen, sondern das quasi Abklemmen der Eileiter und der Samenleiter. Also sowohl bei Rüde und Hündin kann man das ja einfach so abpitchen oder verknoten. Gibt es, glaube ich, verschiedene Methoden, das ist jetzt dann eher medizinisch, da kann ich, also auf jeden Fall wird es so durchtrennt, dass eben die Eizelle nicht mehr in die Gebärmutter wandert bei der Hündin und dass die Samenzellen nicht mehr aus dem Hoden rauswandern beim Rüden, sodass sie einfach unfruchtbar werden. Und das ist auch das Einzige, was da passiert, ist die Unfruchtbarkeit wird hergestellt durch eine Sterilisation. Mehr ist das auch nicht. Also wirklich ausschließlich ein Unfruchtbarmachen des Hundes. Das ist natürlich eigentlich das absolut perfekte Mittel der Wahl für den Auslandstierschutz. Theoretisch, praktisch, natürlich nicht bei der Hündin, aber immerhin beim Rüden. Warum habe ich das jetzt alles so ausgeklammert? Weil wenn die Hündin sterilisiert wird, wird sie weiterhin läufig. Also alles wie gehabt, die riecht dann auch immer noch super, die hat auch ihre Sexualität ganz normal und würde dann auf der Straße nach wie vor von Rüden bedrängt werden. Und wenn man der jetzt ein entspanntes Leben auf der Straße schenken möchte als Tierschützer, dann ist die Kastration in dem Fall dann doch besser. Ja, weil du hast natürlich die, es geht ja in erster Linie auch einfach darum, dass sie sich nicht vermehren. Aber auch darum, dass natürlich viele Hündinnen doch echt mit viel Bedrängnis zu tun haben da auf der Straße, wenn die läufig sind und dann ist so ein Pulkrüden hinter denen her, ist das oft, gleicht das schon eher so nach Vergewaltigung, was da läuft, weil die Strukturen eigentlich so ein bisschen unnatürlich sind, ne? Und das ist eine Überpopulation auch einfach. Und so gesehen, wenn man einfach nur Straßenhunde ja, sterilisieren oder kastrieren sollte, würde ich da auch eher zur Kastration greifen. Für Hunde, die aber vermittelt werden sollen, wo man dann einfach sagt, der wird jetzt vermittelt und das ist ja oft bei Tierschutzvereinen, dass sie dann sagen, so dann jetzt noch schnell, bevor der nach Deutschland ausreicht, kastrieren, damit eben keine Vermehrung stattfindet mit einem unserer Hunde, dann wäre die Sterilisation optimal, weil du würdest dem Hund weiterhin die Hormone lassen und seine Entwicklung lassen. Gerade bei jungen Hunden wäre das einfach mega toll, wenn die eine Pubertät haben dürften und auch eine Sexualität haben dürften und sich ganz normal entwickeln könnten und trotzdem natürlich das Vermehren damit vom Tisch ist. Bei Rüden sowieso, ja, das Gleiche. Weil wir haben ja in der Kastrationsfolge auch schon lang und breit erklärt, dass das so, so wichtig ist für viele Hunde, dass die Hormone sie unterstützen in ihrer Entwicklung, dass es um eine Reifung geht, um eine Ernsthaftigkeit im Erwachsenenalter. Und die kann eben nur durch die Pubertät und die hormonelle Reifung entstehen. Und das dauert, ja, je nach Rasse oder je nach Hundegröße, dauert das halt, man sagt mal immer so, bis zwischen der dritten und vierten Läufigkeit bei der Hündin. Und dann nimmst du in der gleichen Rasse den Rüden, dann nimmst du das Alter. Also hast du verstanden, wie ich meine?
Ja,
also wenn
absolut.
die Hündin beim Mali meinetwegen mit in etwa 2 Jahren ihre dritte Läufigkeit hat, dann würdest du beim Rüden auch sagen, da ist die Reifung dann eben mit dem zweiten Lebensjahr erreicht in etwa. Wobei ich noch weitergehen würde, ich würde da immer noch mal locker ein halbes Jahr, ein Jahr noch mal draufsetzen, weil ich das persönlich so erlebt habe, dass die doch durchaus, obwohl sie dann schon in der vierten oder fünften Läufigkeit sind, noch immer sehr viel Entwicklung im Wesen machen die Hunde, auch wenn da schon die vierte oder fünfte Läufigkeit jetzt dann ist. Ne? Also ist jetzt zum Beispiel auch bei meinen Hündinnen, die sind jetzt, ich weiß, die werden ja jetzt, Mika wird jetzt 3, also entsprechend viel war die ja schon läufig und trotzdem wird die immer ernsthafter. Also die verändert sich noch. Und daher würde ich sagen, lieber den Hund angucken, als jetzt Läufigkeiten abzählen. Und wenn man dann sagt, man möchte kastrieren, weil ja gerade Hündinnenhalter sagen, also das mit den Läufigkeiten ist uns einfach sau anstrengend mit den Höschen und das Blut überall. Und das ist so, man kann sie nicht in die Hundetagesstätte bringen. Man kann mit denen nicht mehr richtig spazieren gehen. Das sind ja die Argumente, die für eine Kastration sprechen, weil man ja dann die Läufigkeit abschafft damit oder abstellt damit. Dann würde ich sagen, wartet doch, bis der Hund wirklich gereift ist. Und dann macht ihr das dann. Dieses präventive Kastrieren wegen Krebserkrankungen haben wir ja eh schon widerlegt in unserer Kastrationsfolge. Das ist ja hinfällig. Aber oft ist es auch einfach, weil es wirklich den Alltag erschwert, wenn man eine läufige Hündin hat und man deswegen kastriert. So, und das, da brauchst du nicht sterilisieren, weil das hilft dir nichts. Das ändert nichts an der Läufigkeit bei der Hündin. Wenn man aber wirklich sagt, es geht mir darum, jetzt, ich habe mehrere Hunde in meinem Haushalt, ich habe Rüden und Hündinnen und ich möchte nicht, dass die sich unkontrolliert vermehren, was ja völlig verständlich wäre und ich habe kein Zuchtziel oder sowas, dann ist eine Sterilisation halt super. Und da kannst du sterilisieren, wen du willst, den Rüden, die Hündin oder beide, ist egal. Dann hast du keine Vermehrung, weil dann einfach die Fruchtbarkeit wegfällt. Und trotzdem würde aber die Hündin läufig werden und der Rüde werden ihr interessiert und in der, ja, schlimmstenfalls kommen die zusammen, und haben eine tolle Zeit zusammen und dann lässt du das geschehen und es ist dir egal, weil es wird nicht sich nicht das Tier vermehren. Wobei ich auch da sagen muss, ich bin mir sicher, dass einige Hündinnen, nachdem sie gedeckt werden, und weil ja das die Hormonwelt und alles ganz normal ist bei der Hündin, die weiß ja nicht, dass sie unfruchtbar ist, kann ich mir vorstellen, dass es nachher zu einer ordentlichen Scheinschwangerschaft kommen kann, wenn die gedeckt wurde, weil die einfach davon ausgeht, da müssten jetzt Welpen kommen. Deswegen würde ich da trotzdem vorsichtig sein und nicht dann komplett sagen, so ja, ist mir egal, sollen die sich täglich irgendwie decken und am Ende hast du da eine Hündin, die unglaubliche Kämpfe hat, weil sie einfach auf ihre Welpen wartet.
Ich habe jetzt aber auch schon mehrfach gehört, dass bei der Sterilisation irgendwas schiefgegangen ist und das nicht so richtig gut funktioniert hat und dass Hündinnen dann doch trächtig geworden sind. Das ist kein Einzelfall, sondern das passiert relativ häufig und deshalb entscheiden sich dann einfach auch im Direktvergleich mehr Menschen für die Kastration. Habe das jetzt auch, also nicht nur bei Hunden ist das so übrigens, ich habe das jetzt auch mehrfach gerade bei den anderen Nachbarn hier mit Ziegen erlebt, da haben sie dann irgendwie plötzlich purzelten dann irgendwie kleine Zieglein da raus und sie wussten gar nicht,
Wo kommen die denn jetzt her?
Genau, ganz krass. Und genau, also das ist dann tatsächlich trotzdem bei der Sterilisation immer noch einfach auch ein Restrisiko. Ne?
Ja, das stimmt. So 100% ist das auch bei Menschen nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, müsste man sich mal informieren, wie das bei Tieren ist. Bei Menschen kannst du es ja testen lassen. Ne? Also da gibst du einfach eine Probe ab. Jetzt weiß ich nicht, wie du eine Probe bei einem Hund oder einer Ziege gewinnen willst, aber wie auch immer, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber man kann es testen, ob es geklappt hat oder nicht. Grundsätzlich geht das. So, das ist das eine. Und das andere ist, wenn du jetzt wie bei deinem Nachbarn mit den Ziegen oder wenn du in deinem eigenen Haushalt eben verschiedene Hunde Geschlechter hast, dann wenn du beide sterilisieren lässt, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ hoch, dass es nicht, also dann müsste es doch wirklich, dann ist es wirklich, dann soll es so sein. Also wenn du eine sterilisierte Hündin und einen sterilisierten Rüden hast und sie schaffen es trotzdem, ja, dann soll es wirklich so sein. Aber ja, vielleicht lässt man sicherheitshalber halt einfach beide sterilisieren. Und das Ding ist ja, das ist den Piep egal, weil es ändert für sie nichts. Es ändert, und es ist ein winzig kleiner, schneller Eingriff. Es ist nicht nichts Wildes. Wenn man jetzt überlegt, wie groß der Eingriff der Kastration im Vergleich ist und was für ein großer Einschnitt das sowohl körperlich als aber auch vor allem psychisch für den Hund ist, ist so eine Sterilisation echt wirklich ein Spaziergang. Naja, und jetzt ist halt einfach aber immer die Frage, die sich stellt, was ist dein Ziel? Also warum überhaupt und worum geht's hier bei der Sache? Und da muss man eben wissen, worüber man spricht. Es gibt ja unter den Kastrationen ja auch verschiedene Methoden und verschiedene Arten, wie das gemacht wird. Das kann man endoskopisch machen, man kann komplett aufschneiden, man kann die Eierstöcke entfernen, man kann die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernen, das ist dann die Totalkastration. Es gibt wirklich da auch verschiedene Operationsmethoden. Da weiß ich aber ehrlich gesagt, da müsste man wirklich mit dem Arzt sprechen, weiß ich nicht, oder man müsste wirklich da mit dem Profi mal sprechen, wo wirklich der große Vorteil ist bei einer Totalkastration. Mir erschließt sich das persönlich nicht, eine Gebärmutter zu entfernen. Da fehlt ja dann was. Bei Menschen weiß ich das und bei Hunden habe ich das oft gehört. Ich habe aber keine Zahlen dazu, die das jetzt belegen würden. Deswegen halte ich mich da zurück. Aber die Inkontinenz ist oft die Folge der Totalkastration. So ist mir bekannt. Weil da einfach das Organ fehlt und da, wo Platz ist, dann macht sich da was anderes Platz. Oder da kommt was anderes hin und dann ist das nicht mehr alles da, wo es hingehört. Und ja, so, also von daher, ich habe ja mal Frieda kastrieren lassen müssen. Die hatte ja eine eitrige Gebärmutterentzündung. Da ließ sich dann nicht mehr drüber verhandeln und die wurde auch ganz entfernt, die Gebärmutter. Da war die relativ alt, da war die, glaube ich, schon so 9 oder sowas, als das gemacht wurde, oder 10. Und die war inkontinent, aber nicht blaseninkontinent, sondern eben darminkontinent. Ne? Bei ihr lief ja, also die hatte keine Kontrolle mehr über den Schließmuskel. Ich würde jetzt sagen, das hatte nichts mit der Kastration zu tun, sondern war eine Alterserscheinung und die hatte halt auch im Rückenmark Probleme, also mit der Wirbelsäule Schwierigkeiten. Ich weiß aber von einigen alten Kunden, also wo die Hunde jetzt schon alt sind, dass die Kastraten halt tatsächlich häufiger mal eine Blaseninkontinenz haben. Nicht alle, das kann man auch nicht pauschalisieren, aber das kommt schon häufiger vor, wenn die eine totale OP hatten. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, die Gebärmutter zu entfernen. Das wird oft argumentiert als Prophylaxe von wegen Gebärmutterkrebs.
Ja.
Und das ist aber ja etwas, wo wir inzwischen ja auch irgendwie nochmal das Thema überdenken sollten, ne? Weil durch die Kastration andere Krebsarten begünstigt werden. Also fragt, das ist also Pest oder Cholera. Ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Also ich lasse mir ja definitiv keine Organe prophylaktisch entnehmen, ne? Wenn die nicht krank sind, wenn die gesund sind. Das ist ja auch vor dem Gesetz so, dass man das eigentlich auch gar nicht darf. Aber das haben wir ja auch alles schon mal besprochen. Solange meine Gebärmutter gesund ist und die meiner Hunde, bleibt die da auch drin. So, und wenn ich über eine Kastration nachdenke, weil ich glaube, dass das meinem Hund gut tut oder weil ich sage, das passt einfach in meinen Lebensalltag nicht mit der läufigen Hündin, dann würde ich mich beraten lassen, ob es nicht doch auch ausreicht, die Keimdrüsen zu entfernen, also die Eierstöcke.
Ja, es gibt bei Menschen gibt es ja irgendwie, ich glaube, mindestens eine Ausnahme. Ein sehr guter Bekannter von mir ist Gynäkologe und er sagt halt, hat damals auch, vielleicht erinnerst du dich, ein riesen anderes Thema, aber passt trotzdem hin, riesen Wirbel gesorgt, als Angelina Jolie sich die Brüste hat abnehmen lassen,
ja,
und sich neu hat machen lassen. Das hatte einfach den Grund, dass sie den laut Gentest eben diese Genstörung hatte.
Mhm.
Und dieser bekannte Gynäkologe von mir, der sagte, wenn Brustkrebs, dann ist das immer, sagt er, oder fast immer, einfach auch ein sicheres Todesurteil. Und wenn man diesen Gendefekt hat, dann sollte man diesen Schritt auch gehen. Das ist tatsächlich aber auch, glaube ich, so, was mir jetzt einfallen würde, in dem Zusammenhang auch das Einzige, wo man dann vielleicht so einen Schritt, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte bei einem Hund, logischerweise. Bin auch voll bei dir, dass es für mich auch immer was damit zu tun hat, dass je größer die OP, desto teurer wird das Ganze auch. Also das heißt, ich habe da latent auch manchmal auch gerne so die Vermutung, dass da auch schon mal auch ein wenig Geld gemacht wird mit dem Thema Hund. Das wissen wir auch, glaube ich, auch alles, kein Geheimnis. Und dass Tierärzte natürlich auch gucken müssen, wo sie bleiben. Das ist auch kein Geheimnis. Einen Aspekt finde ich aber auch nicht unwesentlich, dass bei der Sterilisation im Vergleich zur Kastration die Gewichtszunahme wesentlich seltener ist. Also das heißt, bei einer Kastration hast du eben einfach auch immer so das Problem durch die hormonelle Umstellung, dass ein Hund einfach auch dann schon mal auch ein bisschen mobbeliger sein kann. Man musste wirklich sehr auf das Futter achten und auch viel auf Bewegung. Also das sind die Parameter nochmal anders zu bewerten. Und das finde ich tatsächlich auch wesentlich, weil übergewichtige Hunde, zu dicke Hunde sind jetzt irgendwie, für die ist es nicht so gesund. Ich weiß, auch da gehen die Philosophien wieder sehr auseinander. Ein Tierarzt, den ich kenne, sagte, man muss die Rippen sehen, dann ist es gerade richtig. Je dünner, desto besser für Gelenke und bla bla bla. So. Der ist da sehr hardcore und dann gibt es ja andere Meinungen. Aber ich glaube, das ist einfach erstmal so, dieses ganze Thema Gewicht bei Hunden ist ja nochmal ein sehr eigenes. Aber auch jetzt direkt im Kontext zu betrachten, auch nicht unwesentlich.
Nee, absolut nicht unwesentlich. Und die Gesundheit der Hunde geht ja, da gehört auch das Gewicht dazu. Also ich glaube, wo sich eigentlich alle relativ einig sind, ist, dass man die Rippen gut fühlen muss. Also sehen sollte man sie vielleicht, wenn der Hund sich nach rechts beugt, ne, oder hochspringt und die Pfoten hochhebt, dann siehst du automatisch den Rippenbogen und auch die ein oder andere Rippe eigentlich, wenn er sportlich ist, vorausgesetzt, er hat nicht ultra krass langes Fell, dann siehst du sie vermutlich einfach gar nie, egal wie dünn der ist. Aber man sollte sie schon fühlen, ertasten können, die Rippen. Ne? Und man sollte, wenn man von oben auf einen Hund draufschaut, auch die Taille sehen können. Also das sollte dann nicht konvex sein. Das Tier sollte konkav sein an der Stelle, also eine Wölbung nach innen. Auch hier muss man natürlich die Fellbeschaffenheit berücksichtigen. Es gibt ja Hunde, die einfach super voluminöses Fell hat, aber man kann sowas ertasten dann. Ne? Und das kann ein Tierarzt eigentlich auch ganz gut einschätzen. Manchmal sind es auch nur 1-2 Kilo, die zu der Taille führen würden. Und die sind schnell abgenommen, wenn man mal ein bisschen Sport macht und die Ernährung der Tiere im Auge behält. Ja, es gibt aber auch einfach ganz, ganz viele andere Gründe noch, warum kastriert wird. Also jetzt, dann gehen wir jetzt in meine Beruflichkeit rein, da geht es immer oft um Verhalten. Sehr, sehr oft wird einfach gesagt, ja, der war so rüpelig oder der war so rüdig oder der hat nur noch markiert und deswegen mussten wir den dann kastrieren lassen oder wir haben den chippen lassen. Wenn er nur gechippt ist, ist das ja natürlich nochmal gut, weil da kann man das zumindest rückgängig machen. Aber wenn ich höre, mein 11 Monate alter Rüde oder mein 13 Monate alter Rüde wird kastriert, weil der verhält sich so, dann würde ich sagen, okay, das heißt, er darf sich gar nicht normal verhalten, weil das ist völlig normal, dass ein Rüde mit 13 Monaten sich wie ein Arschloch verhält, ist einfach normal, weil das ja ein Rüde ist. Und der will jetzt den Mädels imponieren und der will den Jungs zeigen, dass er auch richtig cool drauf ist und dass er stark ist. Und das ist ja auch normal, dass er sich so verhält und dass er viel markiert, ist auch normal. Also es ist halt ein 13 Monate alter Rüde, also verhält er sich auch so. Und dann zu sagen, das ist hier ein Verhalten, das muss ich über eine Kasse, ich wird einfach mal wirklich das Natürlichste und Normalste einfach mal weggemacht, damit der sich, wie soll er sich denn verhalten, wie ein Opi oder was? Der ist halt 13 Monate, also lass ihn doch mal reifen jetzt, ne? Dass er, ich sag mal, 2-3 Jahre alt wird und dann wird sich das wahrscheinlich auch finden. Was auch nicht pauschalisiert werden kann. Es gibt Hunde, die sind einfach wirklich hypersexuell. Und das habe ich auch schon nicht selten gesehen. Tatsächlich ist mir aufgefallen, da müsste ich mal mit Kollegen drüber sprechen, ob die das auch so sehen. Also mir ist aufgefallen, dass das super oft Terrier sind. Also ich weiß auch nicht, warum und woran es liegt, aber da würde ich gern mal mit einem Mediziner oder vielleicht hört mich ja jetzt ein Tierarzt oder ein Biologe und kann mir das erklären, warum sind eigentlich Terrier so oft hypersexuell oder nehmen nur ich. Ist das Zufall? Sind die alle bei mir in der Hundeschule?
Ja.
Die kommen also zu ist dir mir an. Halt mal aufgefallen, ne, dass also oft Terrier dazu neigen, zu dieser Hypersexualität, kann natürlich auch im Charakter des Terriers liegen, dass er das eher auslebt. Man weiß es nicht. Das ist natürlich etwas, da kann man den Hunden schon das Leben leichter machen. Ich hatte auch schon Fälle, wo ich den Leuten dazu geraten habe, weil die Hunde einfach nachts nicht mehr zur Ruhe gekommen sind, weil irgendwo 3 Straßen weiter eine läufige Hündin ist und der Hund einfach wirklich jault 5 Nächte durch, nicht mehr frisst, nur noch Stress hat, Durchfall 3 Tage, weil da irgendwo eine Hündin ist. Und dann wohnst du in Köln City, wo immer irgendwo eine läufige Hündin ist und der Hund kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und wenn das der Fall ist, ganz ehrlich, dann wirklich, dann helf ihm, dann kastriere ihn auch, weil da wird auch eine Sterilisation nichts mehr helfen, weil die würde ihn ja nur unfruchtbar machen, das würde aber sein Problem nicht im geringsten lösen und das ist etwas, da hast du es wirklich mit einer Störung zu tun, die du mit einer Kastration gut hinbekommst und das ist ja nichts Erzieherisches, ein Hund, der eine übersteigerte Sexualität hat, das ist nicht ein Mangel an Erziehung, sondern oder irgendwie etwas, was ich hätte selber besser lösen können. Also zu einem gewissen Grad kannst du vielleicht darauf Einfluss nehmen. Ja, sicher. Du kannst einem Hund sagen, wie viele oder wie er sich verhalten soll, wenn er Sexualität empfindet. Aber wenn einer nachts nicht mehr zur Ruhe kommt, weil er an nichts anderes mehr denkt, dann was soll ich da noch Einfluss drauf nehmen? Ne? Also das sind so Sachen oder Hündinnen, die halt wirklich nach jeder Läufigkeit eine massive Scheinschwangerschaft haben, mit allem, was dazu gehört, mit stark angeschwollenem Gesäuge, mit Nestbautrieb, mit Depression, mit Futterverweigerung. Und die macht es jedes Mal und es wird nicht besser. Da, ne, das ist ja auch bei mir der Grund mit der Gugi gewesen, wo ich irgendwann dann gesagt habe, also das tut mir für den Hund leid, weil der hängt halt immer 4 Monate in einer Depression. Oder erst kommt, nee, das geht nicht direkt, also die Läufigkeit ist immer in Ordnung, dann gibt's danach eine kurze Pause und dann kommt diese große Depression. Das habe ich immer so genannt, ich weiß gar nicht, ob der Begriff da so korrekt ist. Aber Boogie war für mich klassisch depressiv. Die war lethargisch, die war lustlos, die hatte keine Freude an nichts, die war uninteressiert, die hat nur noch, die hat nicht mehr gefressen, die war nur noch da. Und wenn man diesen Hund kennt, weiß man, dass das absolut nicht ihr Wesen ist. Und da habe ich sie ja auch dann, als sie 6 war, dann habe ich auch aufgegeben und gesagt, so jetzt werden wir doch mal kastrieren. Und das ist dann manchmal halt schon auch der richtige Weg. Aber man muss das halt sehr, sehr gut überdenken. Wenn ein Hund ein übersteigertes Jagdverhalten hat und du den kastrierst, brauchst nicht denken, dass sich das dann verbessert. viele denken so, die werden dann ruhiger. Ja, ja, aber die haben dann auch nicht mehr die Hormone im Kopf, dann können die sich ja noch besser auf die Jagd konzentrieren. Also mit etwas Pech hast du dein Problem sogar vergrößert. Das gleiche gilt für aggressives Verhalten. Man muss gucken, wie ist das motiviert, das aggressive Verhalten? Ist das wirklich ein sexuell motiviertes Verhalten? Geht es hierbei wirklich um die Mädels, um die Fortpflanzung? Oder ist das einfach nur, weil der andere Hunde unsympathisch findet? Dann wird sich das auch nicht verbessern, wenn du den kastrierst. Oder sie. Kann ja auch eine Hündin sein. Dann kann das sogar sein, dass sich das verschlimmert. Wenn du einen Hund hast, der aggressives Verhalten zeigt oder besonders unsicher ist, oder das aggressive Verhalten kommt durch die Unsicherheit oder ein Angsthund, kann sich das auch nach der Kastration ziemlich wahrscheinlich richtig doll verschlimmern, weil die Hormone helfen eigentlich und machen selbstbewusst und eher ernsthaft erwachsen. Und wenn du so einem Hund Hormone nimmst, schießt, kannst du dir auch ins Knie bohren, ne? Also wird dir nicht helfen. Das hilft dir halt wirklich nur, wenn es auch um diese Sache geht. Das ist wie mit dem Aufreiten. Es gibt ja Aufreiten und Aufreiten. Wenn dein Hund andere Rüden ewig aufreitet, und das ist sexuell motiviert, also es gibt ja typische Merkmale für sowas, also der geht oft, riecht oft an den Geschlechtsorganen der anderen Hunde, macht so ein typisches Rumgebalze um die anderen, fängt an zu schnattern mit den Zähnen, dieses Zähneklappern, wenn die vorne mit den Zähnchen klappern und dann entsteht dieser Speichel und so, dann ist das sexuell motiviert. Dann das kann sich verändern durch die Kastration ziemlich wahrscheinlich. Wenn der aber nur aufreitet, um zum Beispiel zu schlichten, ein Problem aus dem Weg zu gehen, vielleicht aber auch als Bewältigungsstrategie, weil ich irgendwie nicht weiß, wie ich dieses Spiel gestalten soll als Hund, dann wird dir das nichts helfen, den zu kastrieren. Also nicht jedes Aufreiten wird mit einer Kastration besser.
Ja. Also lustigerweise, das, was bei dir Terrier sind, sind bei mir die Labradore. Das sind für mich die Bumsmaschinen irgendwie. Das ist wirklich irgendwie super, super krass. Keine Ahnung, die krallen sich auch richtig fest so. Die haben ja aber Power und dann haben die auch manchmal Gewicht. Und dann denke ich mir so, boah, was ist denn los? Und das erschließt sich mir überhaupt nicht. Gibt es ja Leute, die dann irgendwie diese Hormonspritzen erstmal versuchen. Ich kenne keinen Hund, bei dem das funktioniert hat. Keinen.
Oh doch.
Ja? Ich kenne keinen, bei dem dieser Sexualtrieb dann aufgehört hätte. Teilweise hat sich da überhaupt nichts getan. Also lustigerweise irgendwie kenne ich so 2-3 Kandidaten bei mir im Wald und diese Spritzen dann irgendwie, und das ist einfach gar nichts ausgelöst. Nur dass dieser Hund irgendwie ein bisschen rammlösiger wurde, sagten auch die Besitzer. Ja, weil das ja teilweise auch wirklich ein harter Eingriff ist, einfach auch medikamentös. Aber dass das in irgendeiner Form den Trieb, also ich glaube, alle, die ich mit denen ich gesprochen habe, die sind dann irgendwann, also mit Hunden mit dieser extremen Triebhaftigkeit, dann auch zur Kastration gekommen. Aber du wirst wahrscheinlich nochmal andere Erfahrungswerte haben.
Ja, also was wahrscheinlich ist, wenn das sich gar nicht ändert, also es schlägt tatsächlich nicht überall gleich an, dieser Chip. Dann gibt es 2 Gründe, warum das nicht wirken kann. Erstens, es war eben nicht sexuell, sondern hatte eine andere Motivation, einen anderen Grund. Oder das ist schon so lang gesetzt und erlernt, das Verhalten, dass der Chip nichts mehr bringt. Und jetzt beispielsweise beim Labrador, wo ich absolut dabei bin, das habe ich auch schon da oft gesehen. Ich glaube, wir haben beim Labrador ein Problem. Es gibt natürlich mega geile Labrador-Züchter und tolle Labrador-Linien, die ich wirklich Knaller finde, wo ich mir auch sofort einen Hund holen würde. Und dann gibt es halt die ganz große Masse an Labradoren, die einfach links und rechts so munter gezüchtet werden, weil die einfach so hardcore viel gekauft werden, diese Hunde, und so viele Leute einen Labrador wollen, dass da einfach ohne Ende gezüchtet wird mit. Und ich glaube, unglaublich viele dieser Hunde kommen irgendwo, kein Mensch weiß woher, aus irgendeiner Zuchtfabrik, ne, aus irgendeiner Hundeentstehungsfabrik, wo halt die potentesten und sexuellsten Hunde auch genutzt werden, damit man halt viel und schnell fortpflanzen kann. Und das vererbt sich ja weiter. Eine sehr gesteigerte Sexualität vererbt sich ja weiter. Und das sind dann die Labradore, wo man nachher sagt, die haben nichts anderes mehr im Kopf, als sich zu vermehren. Ja, das ist halt, kommt dann vielleicht auch daher, ne? Es ist jetzt eine Mutmaßung, aber das würde für mich eine logische Erklärung sein. Und Ja, und wenn einer über eine sehr lange Zeit sich so verhalten hat, dann kann es sein, dass du nachher die Hormone wegnimmst, aber das Verhalten bleibt. Und das bleibt dann einfach, weil man sich das so angewöhnt hat. Ne? Das hast du ja auch bei Menschen, dass ein Verhalten therapiert wird, medikamentös, aber das Verhalten bleibt, obwohl eigentlich der Auslöser, was immer es war, durch die Medikamente geblockt wird. Also faktisch gar nicht mehr da sein dürfte, aber der Mensch ist schon längst in einer Maske, die er sich aufgelegt hat, die er sich antrainiert hat oder im Verhalten, was sich etabliert hat über viele Monate oder Jahre, und dann ist das nicht mehr so leicht abzulegen. Und das kann hier auch der Fall sein. Also es kann sein, dass du einen sehr sexuellen Rüden hattest, der das immer so gemacht hat. Du setzt den Chip und du siehst keine direkte Veränderung, weil der Rüde einfach noch in einem anerlernten, angewohnten Verhalten ist. Also muss man ein bisschen mit aufpassen. Man muss sich das im Einzelfall auch wirklich einfach ganz genau angucken und erstmal herausfinden, ob das überhaupt mit Hormonen zu tun hat oder ob das nicht eine andere Motivation ist. Das ist ja auch ganz wahrscheinlich, dass das auch was anderes sein kann. Aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Rüden gesehen, bei denen der Chip auch ganz toll gewirkt hat und man ein gutes Bild hatte, was ist. Also man muss ja auch sich da einmal sehr gut reinbilden in das Thema, wann wirkt der Chip wie, weil der wirkt auch nicht von jetzt auf gleich. Also gerade am Anfang, wenn du setzt den Chip und in der ersten Phase verschlimmert sich das Verhalten in aller Regel. Also wenn es sexuell war, dann wird das noch viel, viel stärker und flacht dann erst richtig ab. Also wenn du zum Beispiel jetzt in deinem speziellen Fall auf diese Rüden triffst, 2 Wochen nachdem der Chip gesetzt wurde, dann kann es sein, dass das ganze Ding noch viel, viel elender ist. Weil der gerade erst ansteigt, der Pegel, um dann wieder abzufallen. Das ist halt bei diesem Chip, muss man wirklich mal gucken. Gibt's ja auch verschiedene Varianten, 6 Monate, 12 Monate. Muss man ja immer ins Thema reindenken. Aber wichtig zu wissen ist, das ist schon eine Möglichkeit, vorher mal zu testen, was passiert eigentlich. Weil wenn es um Verhalten geht von einem Hund und ich sage, jetzt ist meine Lösung für das Verhalten eine Kastration, dann ist das eine gefährliche Nummer, weil es kann echt nach hinten losgehen. Also es kann sein, dass du denkst, mit der Kastration ein bestimmtes Verhalten zu verändern, was aber gar nichts mit Hormonen zu tun hat, theoretisch. Und dann kastrierst du dein Tier und entweder es passiert gar nichts oder wenn du Pech hast, verschlimmert sich das Verhalten, weil die Hormone jetzt sogar fehlen. Also von daher würde ich mir im Einzelfall immer genau angucken, um was geht es, mich da beraten lassen und auch nicht nur vom Tierarzt beraten lassen, weil natürlich ein Tierarzt ein Mediziner ist und kein Verhaltensprofi. Und auch da beim Verhaltensprofi, zu wem gehe ich da? Ne? Also auch nicht jeder Verhaltensprofi kann ich da gut beraten. Also vielleicht guckt man dann auch, wer hat sich das denn auf die Fahne geschrieben, das Thema? Wer kennt sich da echt aus? Ich mag ja immer gerne noch die Jenny ins Boot holen, Jenny und die Hunde, die ist einfach auf dem Gebiet unschlagbar gut. Und wenn ich darüber nachdenke, mein Tier zu kastrieren wegen Verhalten, würde ich da nochmal drüber gucken lassen, bevor ich das mache. Und nachher habe ich ein Problem, weil rückgängig machen kann ich das nicht, wenn einmal die Operation geschehen ist.
Das ist ja oftmals auch so eine Allzweckwaffe, die Kastration bzw. Sterilisation, ne, für alle möglichen. Und das finde ich genau richtig, dass du das doch mal sagst. Weil das macht das Leben ja scheinbar so einfach, dass plötzlich alle Probleme gelöst sind. Mhm. Von Aufreiten bis was weiß ich, bis zu aggressiven Verhalten auch. Ne? Dass man dann unbedingt so, man kriegt seinen beißwütigen Hund in den Griff, der alle angreift. Ich finde das super, super schwierig, und weil dieser Eingriff halt einfach auch so wahnsinnig intensiv ist und nicht mehr zu kitten im wahrsten Sinne. Und das ist wirklich was, wo ich immer denke, so, naja, machen wir uns das Leben manchmal einfach zu einfach. Und wenn du Diskussionen auch beim Tierarzt hörst, und das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass die einfach sehr schnell dazu neigen, einfach auch das dann in die Wege zu leiten. Und haben Sie mal, auch schon alleine die Frage, haben Sie mal über Kastration nachgedacht? Das habe ich ganz oft gehört. Mhm. Ne? Und jetzt hatte ich nicht jetzt große diese Problemfälle als Hund, hatte ich nie. Aber auch so, ich hatte einen Hund aus dem Tierschutz, der war eben nicht kastriert oder sterilisiert. Und da war dann auch sofort der Tierarzt dabei und sagte, ja, also ganz ehrlich, gerade so die Hunde aus dem Tierschutz sollte man ja schon irgendwie kastrieren bzw. sterilisieren. Ich sagte, warum? Naja, sonst vermehren die sich weiter. Wir haben doch genug Hunde hier in Deutschland.
Ja, aber der ist ja jetzt nicht mehr im Tierschutz.
Richtig, genau. Aber ich finde den Fehler. Ich habe gesagt, wir haben auch genug Tierärzte in Deutschland, also mal davon abgesehen. Und deshalb gehe ich jetzt auch. Also da war ich recht sauer, weil ich gedacht habe, so, hä, was sind das so? So pro forma wird dann einfach mal irgendwas ohne Sinn und Verstand empfohlen. Und das ist, deshalb gibt es ja jetzt auch diesen Podcast, weil wir immer wieder auch sagen, beschäftigt euch gerne einfach auch mit den Hunden und mit dem Individuum und guckt einfach mal genau hin, was braucht ihr vielleicht wirklich? Und vielleicht holt man sich dann einfach auch nochmal Rat dazu, so wie du es gesagt hast. Vielleicht lässt man einfach auf verschiedene Leute mal drauf gucken. Mhm. Und vielleicht hat jemand eine Idee und kann auch differenzieren. Vielleicht, manchmal reicht es ja auch schon, dass es mir so oft passiert, dass die Verhaltensweise meiner Hunde ändern sich einfach komplett in dem Moment, wo wir sind, mit wem wir sind, welche Hunde sie treffen, welche Menschen sie treffen. Es gibt Menschen, die mögen sie einfach nicht. Es gibt Hunde, wo selbst der friedliebendste Hund der Welt, wenn man dafür halt einen Pelle, plötzlich auch einen Kamm stellt und die Rute nach oben stellt, weil es Hunde gibt, die kann er nicht richtig gut ab. Also auch da gibt es ja sowas wie Chemie einfach zwischen Hunden. Und ich glaube, so diesen gesamten Kosmos, diesen gesamten Kontext zu begreifen und auch auszuloten, das finde ich elementar wichtig, bevor man so einen Schritt geht. Und ich habe das ja auch, manchmal wünsche ich mir bei Pelle tatsächlich wirklich, dass er irgendwie noch die Eier hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, bei ihm war es total unnötig. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das total Quatsch war. Bis auf die Tatsache, dass man bei ihm wirklich jetzt zum Beispiel einfach aufs Gewicht wirklich achten muss. Und deshalb muss man das auch genau austarieren. Und das ist wahnsinnig anstrengend bei ihm. Weil man da auch zukacken gucken kann, wie er ab und zu nimmt, wenn man da nicht die ganze Zeit hinterher ist. Und das hätte man vielleicht eventuell einfach, alleine nur diese diesen kleinen Aspekt, hätte man total gut anders handeln können. Und bei Spanier bin ich jetzt zum Beispiel wieder ganz anderer Meinung. Ich glaube, da ist es scheißegal im Grunde genommen. Das ist so ein Hund von der Sorte, ich bin erstmal happy, ich bin erstmal gut mit allem und was du mir da rausnimmst, ist mir auch nicht mehr im Grunde genommen. Aber jetzt kann sie gerne. Schade, dass sie keine Babys kriegen kann, eigentlich bei so einem Hund wie Spanier. Aber ich glaube, sie ist da einfach ein bisschen Teflon. Aber das ist wirklich bei jedem Hund anders. Und ich glaube, das ist sowas, was ich gerne auch hier nochmal loswerden will. Guckt euch eure Hunde an und entscheidet wirklich sehr sensibel. Wir haben in der letzten Folge über Empathie gesprochen. Ich glaube, das ist einfach auch irgendwie so ein wichtiger Punkt, das nochmal auch wirken zu lassen und mit einem Hund genau hinzugucken, was braucht er, was braucht er nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und halt echt mit dem Tierarzt nochmal ins Gespräch gehen, was für Möglichkeiten hat man. Ich habe aus dem und dem Grund, also ich möchte das auch nicht stehen lassen, dass irgendwie, also es gibt unter den Tierärzten so große Unterschiede. Also ich habe so tolle Tierärzte kennengelernt, die sich so toll für die Tiere einsetzen, die einen so wahnsinnig guten Job machen und jeden Euro wert sind. Und also da lasse ich nichts drauf kommen. Es gibt Tierärzte, die, da habe ich das Gefühl, die zählen die Euros, wie du durch die Tür kommst schon. Was kann ich dem jetzt alles verkaufen? Und natürlich, ich kastriere den Hund am besten schon mit 8 Monaten vor der ersten Läufigkeit. Argumentiere das mit hirnrissigstem Scheiß. Hauptsache, der rennt mir nicht weg und lässt den woanders kastrieren, die Euros bleiben bei mir. Ja, das muss ich jetzt so sagen, weil das habe ich auch schon gesehen. Ich bin auch mit denen ins Gespräch gegangen, weil also das ist da wird bei mir, da explodiere ich ja, wenn ein Welpenhalter zu mir kommt und sagt, wir lassen den bald kastrieren, da schnürt sich mir alles zu. Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite, sucht euch einen guten Tierarzt und die gibt es en masse. Also ich kenne selber schon so viele tolle Tierärzte. Ich habe immer irgendeine Idee, wo ich hingehen kann, weil es wirklich, ich glaube, es gibt mehr richtig geile Tierärzte als die nicht guten. Sprecht mit denen, lasst euch beraten, sprecht mit euren Hundetrainern, wenn die keinen Plan haben. Zweite Meinung ist immer legitim. Man darf sich immer eine zweite Meinung einholen. In der Not die Jenny fragen, wenn es um Kastration geht. Die ist da sehr korrekt, sehr aufgeräumt, unemotional, viel unemotionaler als ich. Ja, also wirklich, es gibt gute Möglichkeiten und ganz wichtig, wenn es keinen ganz triftigen Grund gibt, bitte die Hunde erst reifen lassen. Das wäre so ein Wunsch, den ich mir immer für jeden Hund wünschen würde, dass der halt irgendwie erwachsen werden darf, ne, seine 2-3 Jahre alt werden darf, bevor das passiert, weil es so gut tut, ein ernsthafter, entspannter, erwachsener Hund zu werden. Und ein Rüde, der zwischen dem 8. Lebensmonat und dem 2. Lebensjahr radadoll ist und nichts anderes mehr im Sinn hat, ist normal. Also bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall. Also auch da immer gucken, ist das jetzt vielleicht etwas, wo ich erzieherisch noch was tun könnte? Liegt es vielleicht auch an mir und gar nicht an den Hormonen?
Ja, und wenn man Kinder hat oder wenn man einfach auch von Menschen nochmal ausgeht, es gibt ja sowas Verrücktes wie auch Pubertät, wo Sexualität ja auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt und wo man sich ausprobiert und wo Menschen dann tatsächlich einfach auch dieses ganze Sexualding auch erst entwickeln müssen und das auch zurecht und auch lernen müssen. Und so gibt den Hunden noch auch die Zeit dafür. Das ist wirklich so mein Lieblingsbeispiel, unter anderem auch in diesem Podcast immer und immer wieder, dass du sagst, ja, bei Kindern, denen geben wir keine Ahnung, 2-3 Jahre Zeit, um nicht mehr in die Windel zu kacken, aber bei Hunden soll es nach 2 Wochen die Stubenreinheit da sein. Ja. Das ist einfach genauso, doch auch bei dem Thema. Gebt ihnen Zeit und gebt euch Zeit, das genau zu beobachten. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde vielleicht dem einen oder anderen an der Stelle gut tun.
Absolut.
Ja, alles gesagt erstmal, oder?
Ich glaube, es ist nie alles gesagt, aber für heute lassen wir das jetzt mal so wirken. Und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Wünsch mir bitte Sonnenschein. Ja. Bitte, Mike, wünsch mir Sonnenschein.
Ich schicke dir von hier aus und noch direkt alles an Sonne rüber, was wir hier haben. Es kann auch ruhig mal 2-3 Tage hier regnen, tut der Natur ganz gut. Also
da schicke ich dir dann hoch. Du kriegst von mir den Regen.
Ja, komm, wir tauschen
einfach.
Ich
kann ihn nicht mehr sehen. Oh Gott.
Okay. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.